Wir reden ja immer wieder auch und wir lesen davon in der Bibel, dass Jesus mächtig ist. Wir hören davon, dass er Großes tut, auch heute noch. Und manchmal glauben wir es vielleicht auch ein bisschen, manchmal ein bisschen mehr, manchmal weniger. Und ich möchte euch heute mitnehmen in eine Begegnung, die uns helfen soll, wie wir selber auch mehr diese Macht erleben können. Es kam in Kapernaum zu einer ganz außergewöhnlichen Begegnung zwischen einem Römer und Jesus. Und ich lese euch diese Begegnung einmal vor. Es heißt hier ab Vers 5, als er aber nach Kapernaum kam, Jesus, trat ein Hauptmann zu ihm hin, der ihn bat und sprach: Herr, mein Diener liegt zu Hause gelähmt und wird schrecklich gequält. Und Jesus spricht zu ihm: Ich will kommen und ihn heilen. Der Hauptmann aber antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst, aber sprich nur ein Wort, und mein Diener wird gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch unter Befehlsgewalt und habe Soldaten unter mir. Und ich sage zu diesem: Geh hin, und er geht. Und zum anderen: Komm, und er kommt. Und zu meinem Knecht: Tu dies, und er tut's. Als aber Jesus es hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, bei keinem in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Ich sage euch aber, dass viele von Osten und von Westen kommen und mit Abraham und Isaak und Jakob zu Tisch liegen werden im Reich der Himmel. Aber die Söhne des Reiches werden hinausgeworfen werden in die äußere Finsternis. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und der Diener wurde gesund in jener Stunde. Ja, der römische Hauptmann ist in Kapernaum gsi. Der hat wahrscheinlich dort ist er stationiert gsi mit seiner Truppe. Und er ist als Centurio ist er über 100 Soldaten gesetzt gsi. Man kann also davon ausgehen, dass das ein Militärmann war, im Sinn von einem selbstbewussten Mann. Eine gewisse Stärke hatte er, auch eine Macht. Ich meine, er konnte 100 Leute umbefehlen und die haben immer gemacht, was er gesagt hat. Manchmal wünschte ich mir, das können wir in die Familie übertragen. Und als Hauptmann hat er also sein Leben auf zuverlässige Fakten gebaut. Also er hat die mit seinem Verstand scharf analysiert, weil er hat gewusst, im Krieg kannst du dich nicht auf Gefühlsduseleien bauen oder auf Mutmaßungen. Und römische Soldaten, die waren jetzt aber ein bisschen verhasst bei den Juden, weil sie haben sie ja beherrscht, sie haben sie unterdrückt. Der Hauptmann hätte also einige Gründe gehabt, warum er es doch nicht nötig gehabt hätte, zu diesem Juden zu gehen, der ihn ja wahrscheinlich sowieso hasst. Aber er hat sich nicht davon abhalten lassen, denn ihn plagt eine Not. Eine Not, wo seine Stärke und Disziplin nutzlos war. Und so war er also nicht zu stolz, um zu Jesus zu gehen und ihm Hilfe zu bitten. Vielleicht sind wir auch eher die Kopfmenschen. Einige sind Kopfmenschen, die setzen eher auf den Verstand, bevorzugen klare Fakten. Vielleicht sind wir eher diejenigen, die auf Sicherheit bedacht sind. Vielleicht gehören wir zu der Sorte, die Mühe haben, Schwäche zugestehen. Das soll es auch geben. Aber das soll uns nicht den Weg versperren, diese übernatürliche Kraft anzuzapfen bei Jesus. Der Hauptmann, der hat sich ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt. So, wenn die Soldaten das mitbekommen und so. Aber er hat gewonnen. Was hat ihn denn angetrieben? Eine Not. Der Römer hat einen Diener. Und dieses griechische Wort für Diener zeigt uns, das war ein sehr junger Diener, vielleicht noch ein Knabe. Und der war schwer krank. Der wurde gequält. Der hatte ganz schlimme Schmerzen. Das Wort für gequält kann man auch mit Foltern übersetzen. Also es hat ihm enorm, der hat es fast nicht mehr ausgehalten. Und diese Krankheit führte zu einer Lähmung, konnte nicht mehr gehen. Und die Not des Jungen trieb also den Hauptmann an, Neuland zu betreten um auf diesen jüdischen Rabbi Jesus zuzugehen und ihn um Hilfe zu bitten. Es ist schon interessant. Es ist wie so oft, ich denke, wir haben das alle schon erlebt, Not, so lästig sie auch ist, Not ist ein großer Antrieb. Sei es die eigene Not oder auch Fremde. Und wir sind oft nicht bereit, Schranken zu überwinden, wenn es uns gut geht. Wenn alles so normal läuft, rundum wohl, dann sind wir oft wenig antriebsbereit oder eben auch bereit, Schranken zu überwinden. Und doch, auch um uns herum gibt es viel Not. Viel sichtbare Not, aber wahrscheinlich noch viel mehr unsichtbare Not, geistliche Not. Und eigentlich sollte uns das ja auch ein Antrieb sein, diese Not, um andere, für andere Neuland zu betreten. Habt ihr auch schon gemerkt, wenn man eine Not sieht, wirkt sie viel stärker auf einem ein. Zum Beispiel, wenn jemand ganz schlimm zugerichtet ist körperlich, das geht einem durch Mark und Bein. Aber wenn jemand zum Beispiel ein Schleudertrauma hat und ganz schlimme Schmerzen hat, aber das sieht man ja nichts an, ist es viel schwieriger, zum da mitgehen. Und ich denke auch, nehmen wir an, ein Kind kommt nicht mehr nach Hause nach dem Spaziergang im Wald. Wir würden doch alle Hebel in Bewegung setzen und ganz viele Leute aufbieten, den Wald durchkämmen und suchen, bis wir das Kind gefunden haben. Aber wenn das Kind dann Jahre später vielleicht sich von der Gemeinde und von Jesus distanziert, wie viele Leute suchen das Kind dann noch und gehen dann noch nach und strecken sich aus und beten, wie schnell vergisst man es fast ein bisschen. Und darum wollen wir diese Tatsache gewichten und die Komfortzone verlassen, bereit werden, Neuland zu betreten, um Menschen in geistlicher Not, gerade auch Menschen, die es noch nicht kennen, die gemäß Bibel eigentlich verloren sind, dass wir sie suchen. Und bei der Frage, ob wir als Gemeinde in die Schützenmattstraße umziehen sollen, geht es auch darum. Wir ziehen es nicht in Betracht, weil es uns dort einfach ein bisschen wohler ist und weil es schöner ist, sondern weil wir da der geistlichen Not besser begegnen können. Ein Pastor der FG Rapperswil hat mal vor einigen Jahren gesagt, die Gemeinde hatte damals keinen Platz mehr in ihren Räumlichkeiten und die Gemeindeleitung plant einen Ausbau, einen Anbau. Und dann haben sie ihrer Gemeinde gesagt, Leute, wir wollen bauen für die Menschen, die jetzt noch nicht da sind. Wir wollen nicht für uns bauen, sondern für die, die noch nicht da sind. Und sie haben das gemacht und Gott hat sie enorm gesegnet. Die neuen Räume waren innerhalb von kurzer Zeit wieder proppenvoll. Und ich bin überzeugt, eine Gemeinde, die ihre Komfortzone verlässt, die wird von Gott gesegnet. Also die Komfortzone verlässt für Menschen, die geistliche Not leiden, die wird gesegnet. Und ich wünschte mir das selber für mich, aber auch für unsere Kinder. Denn wenn unsere Kinder sowas miterleben, so einen Segen, der über eine Gemeinde kommt, ein sichtbares Wachstum, dann merken die, der Glaube funktioniert wirklich. Das ist nicht nur etwas, das man hört, sondern der funktioniert. Denn in ihrem Umfeld, wo sie sind, in der Schule, Lehrkräfte auch zum Teil, die sagen vielleicht genau das Gegenteil. Oder die relativieren oder sagen, ja, ist ja Gugus. Und unsere Kinder können dann sagen, hey, nein, das ist gar nicht Gugus. Ich erlebe das ja. In unserer Gemeinde haben wir das erlebt. Und darum wollen wir uns von der geistlichen Not antreiben lassen, Neuland zu betreten. Wisst ihr, das Schwierige ist ja auch an der geistlichen Not. Menschen, die es betrifft, ist es oft gar nicht so bewusst, ihre Lage. Denn sie haben ja keinen Vergleich, wie es denn mit Jesus wäre zu leben. Als ich noch nicht an Jesus glaubte, habe ich gedacht, mein Zustand damals, der sei normal. Dieses Loch im Herz sei normal. Aber die Menschen wissen ja auch nicht, wie es ist, ewig von Gott getrennt zu sein. Und wie es dann mal wird, wenn das unveränderlich ist, wenn es ewig so bleibt, so eine ewige Sinnlosigkeit, eine ewige Trauer. Stellt euch das mal vor, ewig trauern, keine Freude mehr. Und darum wollen wir uns mit allen Möglichkeiten bemühen, Menschen zu erreichen mit der frohen Botschaft. Diese Botschaft, die Jesus uns gebracht hat durch seinen Tod und Auferstehung. Dass er bereit ist, uns zu reinigen, unsere Schuld wegzunehmen wenn wir ihn darum bitten. Und dass wir ihn in unser Herz einladen können und er macht unser Leben neu von innen heraus. Der Hauptmann, der rannte bei Jesus offene Türen ein. Er sagte, selbstverständlich, Jesus hat ein großes Herz und sagte, ich will kommen und ihn heilen. Aber der Hauptmann antwortete, und das ist schon auch speziell, das hätte ich glaube ich nicht gesagt, ich hätte das genossen, wenn Jesus gekommen wäre. Der Hauptmann sagte, Herr, ich bin nicht würdig, kommt das da auch, ja, dass du unter mein Dach trittst. Aber sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Interessant ist ja schon auch, wie der Hauptmann Jesus sogar sagt, wie er denn jetzt wirken sollte. Meistens konzentrieren wir uns darauf, auf das Was und Wie überlassen wir Jesus. Aber wenn die Herzenshaltung stimmt, lässt sich Jesus wahrscheinlich auf mehr Wünsche ein, Spezialwünsche, als wir denken. Also ich habe schon gestaunt, wie mutig Einzelne gebetet haben und Jesus hat es erhört. Ich hätte mich das gar nicht getraut. Aber wenn die Herzenshaltung stimmt, sprich nur ein Wort, sagt er zu Jesus, und mein Diener wird gesund. Und hier wird der Glaube dieses Hauptmanns sichtbar. Es ist wirklich unglaublich. Ich meine, wir sind uns gewohnt, du musst irgendwo Hand anlegen, dass was passiert. Es muss irgendetwas von A nach B, eine Wirkung, ein Schraubenzieher, ein Mitteli oder irgendetwas. Und der sagt, sprich nur ein Wort. Er war überzeugt von der geistlichen Autorität von Jesus. Für ihn war das ganz klar. Ein Wort von Jesus und es wird Wirklichkeit. Schon beeindruckend. Vor allem von einem Militärangehörigen, der total in der sichtbaren Welt zu Hause war. Und wisst ihr, der Mann hat ja sowas von Recht. Es ist genau wahr. Schon im dritten Vers der Bibel steht das genau so. Was steht dort? Es steht dort, es wird, also Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Nicht Gott schuf das Licht, sondern er sprach es ins Dasein. Gott hat in seinen Worten Schöpferkraft. Schöpferkraft, das bestätigt auch Psalm 33. In den Versen 6 und 9 lesen wir, durch des Herrn Wort sind die Himmel gemacht und all ihr Heer durch den Hauch seines Mundes. Denn er sprach, und es geschah. Er gebot und es stand da. Und wisst ihr, darum braucht Gott auch nicht Millionen von Jahren, um irgendetwas zu schaffen. Er braucht die Evolutionslehre nicht. Er kann sagen, es wird und dann steht es da. Oder es beginnt zu wachsen. Sein Wort ist Tat. Auch heute noch so. Und Jesus ist bereit, diese Kraft für uns einzusetzen. Und der Hauptmann hilft uns hier auch zu verstehen, ja, wie das geschehen kann. Er zeigt uns drei Dinge, drei Schritte. Das erste ist, zu ihm kommen, Hindernisse überwinden, die gibt es vielleicht auch, dann ihn bitten, ohne Gebet geht es kaum. Und das dritte, glauben. Glauben, dass Jesus wirklich die Macht hat zu helfen. Aber speziell ist auch, der Glaube des Hauptmanns basierte auf der Zusage von Jesus. Die Zusage, ich will kommen und ihn heilen. Daran glaubt er. Was Jesus zusagt, das hält er. Jesus hat nicht plötzlich da im Sinn zu sagen, ach, weißt du was, jetzt habe ich doch keine Lust mehr zu heilen. Nein, nein, ich habe mich korrigiert. Nein, was er zusagt, hält er auch. Und das Schöne ist ja, wir haben in der Bibel Zusagen, die gelten uns genauso. Genauso wie wenn Jesus vor uns stehen würde und uns das jetzt live sagen würde. Und diese Zusagen sind gesprochenes Wort gleich Tat. Ich möchte euch mal ein paar dieser Zusagen lesen. Das erste ist Jesaja 41, Vers 13. Fürchte dich nicht, ich helfe dir. Das ist eine Zusage, die gilt immer, egal wie es dir geht. Es kommt einfach davon, glaube ich es. Aber es steht felsenfest, er wird immer helfen. Wie er das macht, das müssen wir ihm überlassen, aber er hilft. Oder auch der Psalm 37, Vers 28. Der Herr wird seine Getreuen nicht verlassen. Er wird uns nicht verlassen. Wenn wir zu ihm zählen, als seine Getreuen, er wird uns nie, nie, nie verlassen. Man muss dir nie Sorgen darum machen. Ist doch wunderschön. Oder auch, da bin ich auch besonders froh, da über die Stelle im Jesaja 40, 29. Er gibt den Müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Auch das ein Versprechen. Ein Versprechen. Und er gibt es in der Regel ja nicht im Voraus, so 2-3 Wochen im Voraus, sondern er gibt es dann, wenn wir es wirklich brauchen. Oder auch, die ist auch ganz gut, Jakobus 1, Vers 5. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt. Also wenn du dir überlegst, ja, was soll ich jetzt tun? Und du zerbrichst dir den Kopf. Erinnere dich an Jakobus 1, Vers 5. Du brauchst Weisheit, bitte Jesus darum. Du kannst dich auch erinnern an diese Stelle. Jesus, du hast ja hier gesagt, das. Aber es heißt auch noch in der Fortsetzung, es hat eine Bedingung. Wir müssen nämlich glauben, dass er gibt, ohne zu zweifeln. Aber das sind wunderbare, es gibt ja noch viel mehr, wunderbare Verheißungen, an denen können wir uns festhalten. Denn sein Wort ist Tat. Er ist kein Lügner. Nach einer letzten Zusage, Psalm 32, Vers 8. Dort heißt es, ich will dich unterweisen und dich lehren den Weg, den du gehen sollst. Hier geht es darum, dass Jesus bereit ist, uns zu leiten. Das ist ziemlich entscheidend. Und ich will gerade noch eine zweite Stelle lesen, die das auch sagt, dass es wirklich sitzt. Jesaja 48, 17. So spricht der Herr, dein Erlöser, der Heilige Israels. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich leitet auf dem Weg, den du gehen sollst. Und das gilt auch für uns als neutestamentliches Volk Gottes. Er leitet uns. Was heißt das? Wenn wir ihn um Leitung bitten, egal in welchem Bereich von unserem Leben, dann macht er das auch. Es steht ja hier. Also wir müssen nicht zweifeln, oh Jesus, bitte, und dann, oh, macht es wirklich. Oh, ich weiß nicht, er sagt es uns, er macht es. Ah, klar, auch hier wieder, die Zeitspanne und wann, und das weiß ich ja nicht, das ist auch individuell, aber grundsätzlich, und das gilt für alle Lebensbereiche, das gilt auch für die Frage nach der Schützenmattstraße 12, wo wir ihn zügeln sollen. Also das ist doch gut, wir wissen, er leitet uns. Wir beten ja schon länger für neue Räume. Und in den letzten 4 Jahren gab es jetzt die dritte Möglichkeit, Räume genauer zu prüfen. Vor 4 Jahren hat es angefangen in der Feldstraße 62 und wir haben da geprüft und haben gebetet, Jesus, zeig uns deinen Willen. Und wenn es nicht dein Wille ist, mach die Türe zu. Schließ die Türe, vielleicht erinnern sich einige noch daran, vor etwa 4 Jahren. Und nach einigen Abklärungen und Verhandlungen hieß es plötzlich, wir müssen die Außentreppe, den Fluchtweg, den man bauen musste, selber bezahlen. Kostenpunkt ungefähr 80.000 Franken, zusätzlich zu allen anderen Kosten. Und für uns war schlagartig klar, die Türe ist zu. Also das ist es nicht, wohl oder übel. Dann, Frühjahr 2015, auf anderen Kanälen kam die Feldstraße 62 wieder an uns herangetragen und ein Investor wollte diese Liegenschaft kaufen und uns vermieten. Der war sogar bereit, diese Außentreppe selber zu finanzieren. Er war auch sonst recht gemögig und kompromissbereit. Bedingung, er wollte einen Mindestmietvertrag von 10 Jahren. Und das war nicht ganz ohne. Glaubensschritt, 10 Jahre. Können wir diese hohe Mietlast finanzieren? Was passiert, wenn wir es nicht mehr können? Bluten wir aus? Also ich habe mir schon so meine Gedanken gemacht, auch zwischendurch. Trotzdem waren wir grundsätzlich zuversichtlich. Es sah auch gut aus und wir beteten, was haben wir gebetet? Herr Jesus, wenn es nicht dein Wille ist, mach die Türe zu. Könnt ihr euch erinnern, einige? Nach ein paar Monaten Abklärungen, Verhandlungen kam die Information, der Investor kann die Liegenschaft nicht kaufen. Die Banken haben ihm das Darlehen nicht gegeben, die Sache ist gestorben. Die Türe war zu. Wir haben das beides Mal als Führung von Gott angesehen. Und jetzt sind wir wieder so weit. Und dieses Mal ist die Herausforderung jetzt nicht eine Mindestmietdauer von 10 Jahren, die lang ist, sondern einen Mindestmitdauer von 5 Jahren, die uns eher ein bisschen länger sein könnte, also eher ein bisschen kurz ist. Aber übrigens heißt es ja nicht, nach 5 Jahren ist Schluss, Punkt, sondern nach 5 Jahren geht der Vertrag in einen Vertrag über, den man dann kündigen müsste. Und wenn Gott uns diese beiden Erfahrungen mit der Feldstraße 62 gegeben hat, diese Art zu leiten, wieso sollte er es jetzt diesmal anders machen? Wir beten nämlich jetzt auch, Herr, wenn es nicht dein Wille ist, dann mach die Türe zu. Und solange er sie nicht schließt, ist für uns grünes Licht. Also aus der Gemeindeleitung haben wir das besprochen. Wir sehen seine Führung so. Wenn die Türe offen ist, heißt das, geht. Und sonst macht er die Türe zu. Wir sind in Gottes Hand. Würde er uns ins Elend führen lassen, ins Elend gehen lassen? Nein, er verspricht uns ja, ich leite euch. Und wir sind ja effektiv dran, Herr, zeig uns deinen Weg. Und mit der Vergangenheit, die wir haben, sind wir der Überzeugung als Gemeindeleitung, dass das seine Art ist, wie er uns führt. Es geht nicht darum, unseren eigenen Willen durchzusetzen. Und es ist auch schwierig für Gott, uns zu führen, wenn wir schon eine voreingenommene irgendwie Meinung haben und sowieso gar nicht mehr recht hinhören. Aber wir wollen, dass der Wille von Jesus passiert. Und wenn Jesus die Tür schließt, dann dürfen wir nichts erzwingen und gehen, dann müssen wir bleiben. Auch wenn wir vielleicht das Untergeschoss verlassen möchten. Wenn aber Jesus die Türe offen lässt, dann dürfen wir nicht bleiben. Auch wenn bei der Schützenmattstraße auch nicht alles gut ist. Und auch wenn es mit Unsicherheit vielleicht verbunden ist. Ich bin kürzlich noch über einen Bibelvers gestolpert, den finde ich noch ziemlich interessant, auch in dieser Hinsicht. Es heißt hier in Sprüche 19, 21, ein Mensch kann viele Pläne schmieden, doch der Wille des Herrn wird sich erfüllen. Vielleicht auch ein Trost für die, die ein bisschen kritisch sind. Es passiert nur, wenn es Gottes Wille ist. Und dann zurück in die Geschichte. Vers 10 heißt es, als aber Jesus hörte, wundert er sich und sprach zu denen, die nachfolgten, wahrlich, ich sage euch, bei keinem in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Jesus wundert sich über den Glauben dieses Heiden. Und es kommt nur 2 Mal im Neuen Testament vor, dass sich Jesus wundert. Einmal hier und einmal wundert er sich über den Unglauben der Juden. Und ich habe mich so gefragt, wie würde denn Jesus unseren Glauben beurteilen? Hier geht es ja um Glauben. Er hat gestaunt über den Glauben und über den Unglauben. Wie würde er unseren Glauben beurteilen? Also vielleicht, also bei mir wahrscheinlich nicht, aber würde er nicht gerade staunen über den großen Glauben. Aber ich wäre nur schon glücklich, wenn er irgendwo sichtbar wäre. Ist euer Glaube auch irgendwo sichtbar? Macht er sich irgendwo fest? Jesus sagt dann zum Hauptmann, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und der Diener wurde gesund in jener Stunde. Jesus hat also seine Zusage wirklich gehalten. Ja, ist das erstaunlich? Ja, nein, eigentlich nicht. Er hat ihn spontan geheilt, sagt man dem. Er hat ihn geheilt. Er konnte wieder gehen, die Schmerzen waren weg. Er war erlöst von dem Leiden, hat ein Wunder getan. Aber ganz besonders ist die Aussage ja, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Jesus verbindet den Glauben des Hauptmanns mit seinem übernatürlichen Handeln. Das hat er immer wieder gemacht im Neuen Testament. Sein Wirken mit Glauben verbunden. Nicht immer, manchmal auch nicht. Mir ist so in den Sinn gekommen, da der Malchus, das war der Tempeldiener, und Petrus hat dem ja das Ohr abgeschlagen, als Jesus verhaften wollten. Und dann hat Jesus den geheilt, den Malchus. Und ich glaube kaum, dass der ein großer Gläubiger war. Er wollte ja Jesus verhaften. Aber damals kam es nicht auf den Glauben an. Aber oft und wahrscheinlich meistens sogar verband Jesus sein Wirken mit dem Glauben der Menschen. Einmal hat ein Vater, der einen besessenen Sohn gehabt hatte, zu Jesus gesagt, Jesus, wenn du etwas kannst, so habe Erbarmen mit uns und hilf. Und Jesus sagte, wenn du etwas kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Ja, alles möglich, alles. Kann man so etwas sagen? Nun, Jesus hat es gemacht. Jesus hat es gesagt. Dem Glaubenden ist alles möglich. Und so war auch der Glaube des Hauptmanns der Maßstab für das Wirken von Jesus. Glaubenstaten haben es an sich, dass man punktuell sicheren Boden verlässt. Und das ist ja nicht so angenehm. Man kann vom Verstand her nicht sicher sagen, wie es rauskommt. Und darum braucht es ja auch Glauben. Das ist irgendwie logisch. Jemand hat mal gesagt, neues Land kann man nur einnehmen, wenn man das Alte verlässt. Ja. Und wo wir uns aber ans Alte klammern, weil uns die Unsicherheit zu groß ist fürs Neue, wird der Glaube verkümmern. Also wenn wir überall uns ans Alte klammern, durchs Band, dann wird unser Glaube verkümmern, der wird schrumpfen. Darum will Jesus, dass wir immer wieder in Situationen kommen, wo wir echt glauben müssen und zu Erfahrungen machen. Ihr könnt ja mal auf Familie Etter zugehen. Familie Etter, die Ralf studiert seit einem Jahr auf dem Beatenberg und sie haben als fünfköpfige Familie keinen Lohn mehr. Ein Jahr und sie sind schon ganz eingefallen. Die packen nur noch Haut und Knochen. Nein, Gott hat sie versorgt. Und wisst ihr was? Gott hat ihnen sogar ein Auto geschenkt in diesem Jahr. Und keine Schrottbenne, sondern, Ralf sagt mir, das sei sein Wunschauto. Das ist ja der Hammer. Also wenn ihr ein neues Auto wollt, wisst ihr, was ihr zu tun habt. Geht auf den Beatenberg, studiert, möglichst mit einer Familie. Aber wisst ihr, für Etter bedeutet das ganz viel Glauben und Unsicherheit. Ein Ringen, oh, nicht so einfach. Paolo Geolo hat mal Folgendes gesagt: Schiffe sind sicherer, wenn sie im Hafen liegen. Doch dafür wurden Schiffe nicht gebaut. Es ist so, oder? Es ist viel sicherer. Wahrscheinlich wenig Schiffe sind im Hafen versunken. Gibt es vielleicht auch mal, oder? So kommt es rein und blub. Ja. Nun, wir sind als Gläubige da, um in der Abhängigkeit von Jesus zu leben. Uns zu üben darin. Wir sind nicht da, um immer alles im Griff zu haben. Das ist Glauben und das ist ein bisschen mühsam. Also ich habe es viel lieber im Griff, als dass ich nur schwimme. Aber das ist Glauben und das segnet Jesus. Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Der Glaube wird im Verhältnis zum Vertrauen in Jesus belohnt. Ja. Wann hast du den letzten bemerkenswerten Glaubensschritt gemacht? Wisst ihr, die Gefahr ist, und bei mir auch, ja, man denkt, ja, ich habe das und ich habe studiert und habe meinen Job aufgegeben, ja, das ist ja Hammer und so, und weit hinten, ja, wenn das alle machen würden, blablabla, ganz leise, oder? Und man denkt, ja, nicht schlecht. Und mit den Jahren so wird man sesshaft und es wird normal. Und es ist schon so weit zurück, dass man so richtig große Glaubensschritte gemacht hat. Und eigentlich kann man sich schon lange nichts mehr darauf einbilden. Und vielleicht ist es mal wichtig, dass man sich das mal eingesteht und sagt, Jesus, ja, wo willst du mich haben? Was könnte so einen Glaubensschritt für mich bedeuten jetzt, wo ich bin? Nicht immer muss man den Job aufgeben. Es gibt ja ganz alltägliche Dinge auch, die möglich sind. Ja, Klaus Eickhoff hat mal gesagt, dieses Prinzip gilt auch für eine ganze Gemeinde. Er hat gesagt, es gibt Phasen in einer Gemeinde, wo es entscheidend ist, einen Glaubensschritt zu machen. Also er meinte, es gibt Phasen, wo es ganz wichtig ist, dass man den sicheren Boden wieder mal verlässt und neu vertieft von Jesus abhängig ist. Und das kann einer Gemeinde einen Wachstumsschub geben. Manchmal ist nicht mal unbedingt das Neue, was man dann nimmt, entscheidend für den Wachstum, sondern der Glauben, der dazwischen steht, vom Alten zum Neuen. Dass das durch das Wachstum gibt nach innen und außen. Und ich habe den Eindruck, dass wir uns als Gemeinde in einer Phase befinden, wo es uns gut tun würde, wieder mal so einen Ruck, einen Glaubensruck zu haben. Und es ist auch gut, wenn wir uns selber fragen, wo würde mir sein Schritt gut tun? Gibt es einen Bereich vielleicht sogar, wo du merkst, hier wäre ein Glaubensschritt dran. Ich sage nur, Mut tut gut. Packt es und gib Zeugnis, dann kann sich der Mut noch vermehren. Am Beispiel vom Hauptmann sehen wir, sein Glaube hat sich gelohnt für sich und den jungen Diener. Und bei uns wäre es genau gleich. Es würde uns lohnen für uns selber, aber auch für unsere Kinder, die das miterleben. Übrigens, Jesus ist ja so gnädig. Manchmal will er einfach nur ganz ein bisschen Glauben haben und dann macht er schon. Weil der Vater mit dem besessenen Sohn, der hat schließlich gesagt, ich glaube, nein, geschrien heißt es, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Er wollte irgendwie glauben, aber konnte doch nicht so ganz. Aber er wollte es und das hat schon gereicht. Und Jesus hat den Sohn geheilt. Und so ermutigen wir uns doch auch zum Glauben. Dass die Stimme des Glaubens ertönen kann. In unseren Beziehungen, in unserem Leben. Die Stimme von großem Glauben. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, ich möchte dir Danke sagen, dass du uns kennst. Du weißt genau, wie wir vom Typ her sind, ob wir irgendein bisschen ängstlich veranlagt sind, sicherheitsbedacht oder vielleicht von Natur aus so mutig. Aber wie auch immer, Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns ganz persönlich zeigst, wo wir den Glaubensschritt tun können. Und dass wir nicht unbedingt nur eine Not brauchen, die uns antreibt, sondern dass wir es einfach so schon machen. Dass wir sagen, ja, ich will. Schenk uns den Mut. Schenk uns doch so Erfahrungen, die uns wieder ein bisschen in Schwung bringen. Die uns zum Aufblühen bringen. Und hilft, dass wir dann davon reden, dass wir einander erzählen und können ermutigt werden. Danke von ganzem Herzen, dass du uns auch vorausgehst, auch mit dieser grossen Frage, die wir dran sind, mit diesen Räumlichkeiten. Dass du uns leitest und uns auch zeigst, was wirklich wichtig ist, richtig ist. Danke von ganzem Herzen, dass wir in dir geborgen sind. Amen.